Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wer sind wir und wer könnten wir sein? Das sind Fragen, über die wir in diesem Fazitabend sprechen werden. Die Frage stellt sich zum Beispiel Max Frischs Gantenbein. Eine Theaterfassung des Romans hatte am Abend in Berlin Premiere mit Matthias Brandt in der Hauptrolle. Und die Frage stellt sich ganz ähnlich auch die Frau R. im neuen Stück der Dramatikerin Anja Hilling. Die Uraufführung war am Schauspiel Frankfurt. Außerdem besuchen wir eine Ausstellung über die Zusammenarbeit des Dramatikers Heiner Müller und des Bühnenbildners Erich Wonder. Und wir erinnern an den spanischen Star-Architekten Ricardo Bofill, der im Alter von 82 Jahren gestorben ist. In Max Frischs Roman »Mein Name sei Gantenbein« sagt der Erzähler, er probiere Geschichten an wie Kleider. Das passt ja eigentlich ganz gut zum Theater. Ein Mensch, der in verschiedene Leben schlüpft wie in verschiedene Rollen, zumindest in seiner Vorstellung. Schon mehrfach wurde der Roman fürs Theater bearbeitet. Heute Abend hat eine neue Theaterfassung am Berliner Ensemble Premiere. Geschrieben hat sie der Intendant und Regisseur Oliver Rehse, und zwar als Monolog für den Schauspieler Matthias Brandt, bekannt aus Film und Fernsehen. Brandt feiert mit dieser Rolle seine Rückkehr auf die Bühne nach 20 Jahren. Und unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt hat ihm dabei zugeschaut. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Matthias Brandt war von 2011 bis 2018 15 Mal als Polizeirufkommissar Hans von Meufels im Fernsehen zu erleben. So eine Rolle prägt ja einen Schauspieler in ganz gehörigem Maße. Wie tritt er denn jetzt nach 20 Jahren also als Bühnenschauspieler dann wieder auf?
Na, als Hans von Meufels war er ja einer dieser Kommissare aus gutem Hause, so ein Schweiger und Melancholiker, der sich in seine Einsamkeit zurückzieht und dem man aber doch immer im Gesicht ansieht, dass es da noch so viel Unerzähltes gibt. Und eine Frau im Polizeiruf, die schimpft mal über seine, Zitat, nett lächelnde Heinz-Rühmann-Fresse. Und in der Brigitte ist er dagegen als Sexsymbol der denkenden Frau mal beschrieben worden. Also ich mag an ihm als Schauspieler wirklich diese nachdenkliche Zurückhaltung und dieses sichtbare Denken beim Sprechen. Und dieses Neusortieren der Gedanken, also das Ausloten aller Möglichkeiten, das passt natürlich zu Max Frischs Gantenbein, der ja eine Erfindung ist, mit der Erzähler der Lebenserfahrung eine Geschichte und auch ein Gesicht gibt.
Ich stelle mir vor, mein Leben mit einer großen Schauspielerin, die ich liebe und daher glauben lasse, ich sei blind. Unser Glück infolgedessen. Ihr Name sei Lila. Die Welt hält es für einen schlichten Wahnsinn, als wir, um zu heiraten, im Blitzlicht stehen. Eine Schauspielerin und ein Blinder. Ungewiss erscheint dabei nur, wer von den beiden eigentlich das Mitleid verdient.
Ja, mit langen Denkpausen setzt Matthias Brandt da die Geschichte zusammen. Hier klingt es ein bisschen affektiert. Über den Abend hinweg ist es aber schon eine großartige Sprechkunst, auch ein sehr innerliches, psychologisches Spiel. Es gibt aber auch immer wieder ironische Momente, weil Brandt viel mit diesem trockenen Schweizer Humor von Max Frisch anfangen kann.
Max Frisch, mein Name sei Gantenbein, der Roman 500 Seiten schwer. Oliver Rehse hat den Stoff, glaube ich, auf 24 Seiten reduziert, eingedampft. Kann denn so ein radikaler Schnitt funktionieren?
Ja, das, was den Stoff so halbwegs bühnentauglich macht, das ist seine Collagenhaftigkeit. Also es gibt ja keine stringente Handlung, sondern Vorstellungen davon, wie ein Leben verlaufen könnte. Es geht um Frischs Lebensthema, die Frage nach Identität. Aber zentral, und das ist fürs Theater schon interessant, ist der Satz, ein Mann hat eine Erfahrung gemacht und sucht die Geschichte dazu. Es ist also umgekehrt. Wie setzen wir aus unseren Erfahrungen unsere eigene Erzählung zusammen? Und im postdramatischen Theater ist diese gespaltene Identität ja eigentlich ein alter Hut. Also überall spielen Schauspieler 5 Rollen am selben Abend. Aber Frisch lässt den Erzähler immer wieder neue Variationen derselben Geschichte erfinden. Und die traumatische Grunderfahrung darunter ist das Zerbrechen einer großen Liebe. Und Oliver Rehses Fassung, die reißt da schon alle wichtigen Themen an. Also die Verwandlung des Erzählers zu Gantenbein, der vorgibt, blind zu sein. Dann das Zusammentreffen mit der Edelprostituierten Camilla Huber, die vor Gantenbein dann spielen kann, sie mache Maniküre. Ihr erzählt er dann seine wahren Geschichten. Auch der Geisteswissenschaftler Enderlin kommt vor, dieser Geschäftsmann Svoboda. Also Rehse hat eine auf die Eckpunkte verkürzte Fassung geschrieben, die aber schon alle Grundthemen auch abdeckt.
Frau Behrendt, wir sollten natürlich auch noch über einen weiteren Aspekt sprechen, über eine weitere grundsätzliche Entscheidung des Bearbeiters Oliver Rehse. Er hat aus dem Roman einen Monolog gemacht, also ein Solo für Matthias Brandt. Da geht das da alles auf oder fehlt da so etwas wie so ein Kontrapunkt? Fehlen da vielleicht so Gegenspieler oder Mitspieler?
Naja, im Roman spielt sich ja auch alles im Kopf des Erzählers ab. Also alles ist Vorstellung. Es ist gar nicht so sehr, was dagegen einzuwenden, finde ich, dass das jetzt ein Monolog ist. Schwierig finde ich eher, dass Oliver Rehse überhaupt keine ästhetische Idee für die Inszenierung dieses Textes hat. Also Matthias Brandt steht den ganzen Abend über in diesem Bühnenbild, das wie so ein von innen holzvertäfelter Fernseher aussieht. Also ein Guckkasten mit einem Rahmen, der in verschiedenen Neonfarben leuchtet, mal blau, mal rosa, mal grün. Zwischendurch fährt dann mal ein Bett rein oder so ein Plüschstuhl hängt von der Decke. Und Matthias Brandt zieht verschiedene Accessoires, natürlich auch Gantenbeins Blindenbrille, aus den Wänden dieses Holzrahmens. Natürlich auch Kleidungsstücke, die müssen ja gewechselt werden, wie die Geschichten. Dazu wird dann noch so, wird man ein bisschen mit halb jazziger Musik berieselt und das war's. Also langweiliger und absehbarer geht's eigentlich nicht.
Mein Name sei Gantenbein von Max Frisch in einer Bearbeitung von Oliver Rehse. Ein Monolog für Matthias Brandt am Berliner Ensemble. Barbara Behrendt hat die Premiere gesehen. Ich danke.
Sehr gerne.
Eben noch Gantenbein und sein Spiel mit Identitäten. Jetzt kommen wir zu einer weiteren theatralischen Suche nach der Identität, nach dem eigenen Leben. Liberté, oh no, no, no. Das ist der eingängig flapsige Titel des neuen Theaterstücks der Berliner Autorin Anja Hilling. Ein Stück über eine Tochter aus gutem Hause, ganz offenbar. Fürs Schauspiel Frankfurt hat Hilling dieses Werk geschrieben. Und von der Uraufführung in den Kammerspielen dort wird uns nun Natascha Pflaumbaum berichten. Sie ist live aus Frankfurt zugeschaltet. Frau Pflaumbaum, guten Abend.
Guten Abend.
Anja Hilling, 1975 geboren. Sie gilt als Expertin für den Herzschlag der Jugend. Das hat einmal eine Kritikerin geschrieben. Was ist das denn jetzt für eine Frau, die im Mittelpunkt ihres neuen Stückes steht?
Anja Hilling nennt sie R, was für Realität und Radius der Welt steht. Und das neue Stück ist im Prinzip das Nachzeichnen einer Biografie dieser Frau R als ein Lebenskreis, als ihr Lebenskreis von der Geburt bis zum Tod mit klassischen Lebensstationen wie Geburt, Kindheit, Jugend, der erste Freund, die Abschlussfeier im Abitur, erstes Praktikum, Berufsberatung, eine Wohnung, Kinder, Ehestreit und am Ende wird sie dann vom elterlichen Hund gebissen und stirbt. Und dieser Lebenskreis wird dargestellt anhand von, aus der Innensicht von R, mit großen Erwartungen und Freiheiten und den Fantasien und Wünschen sowohl der anderen Menschen, mit denen sie aufgewachsen ist oder die sie auch behütet haben, und mit ihren eigenen Wünschen und Fantasien, mit denen ist sie konfrontiert. Und im Prinzip ist ihr ganzes Leben eine überkomplexe Angelegenheit viel zu vieler Freiheiten, die sie so erschöpfen, dass sie quasi richtig hysterisch durch ihr Leben läuft.
Und diese Hysterie, diese Spannung, die in dieser Frau herrscht, die hören wir jetzt in einem ganz kurzen Ausschnitt, einem Szenenmitschnitt.
Manchmal muss ich kotzen aus dem Nichts heraus.
Das macht dich noch lange nicht zur Führungskraft.
Ich kotze über die Freiheit. Die Kinder aus gewissen Häusern, die Instrumente, die Sprachen, die Zufriedenheiten, die Erbschaften, die Errungenschaften, die Sicherheiten, das Sparen für später, das Sparen für Kinder, für was? Ich kotze über die Konten und die Zugänge und die Codes, die Höflichkeiten und Wortgewandtheiten, die Übersetzer, die sich verbreiten, ohne der Rede wert zu sein. Dass ich Reden der Angst habe und das Glas gegen die Angst. Das Glas der Körper, der Gesichter, der Gedanken, das Zittern hinter Glas. Das Zittern vor den Fremden und das Vertrauen in uns. Das Schweigen des Geistes und die Heiligkeit der Ruhe, die Beruhigung des Ekels und das Ende des Kotzes. Es ist super hier und ich bin super happy, hier sein zu dürfen.
Ja, es kommt noch besser.
Sehr virtuos, diese Hochspannung, die wir da gehört haben. Also ein Stück über Erwartungen, haben Sie gesagt, Frau Pflaumbaum. Ist das insgesamt einfach ein Leben, eine einzige Suche?
Das Leben ist eine einzige Suche, aber das Leben ist eben auch ein prototypischer Abklatsch. Denn diese R ist nicht, wie wir eben bei Gantenbein gehört haben, ein Individuum mit einer Identität, das in verschiedene Rollen schlüpft, sondern diese R ist im Prinzip ein Avatar, ein Stellvertreter, der für viele Biografien stehen kann und der jetzt handeln muss und agieren muss mit diesen vielen Freiheiten. Zudem ist diesem Avatar, sag ich einmal, auch ein gewisser Grundton eigen, nämlich eine mangelnde Selbstliebe. Bitte liebt mich nicht, ist das geradezu flehende Motto. Und so ist er auch immer umgeben mit gewisser Dunkelheit und sieht in allem große Verführungen. Also man sieht an diesem Stück im Prinzip, wie ein Leben im Milieu der 2020er Jahre oder eben 2000er Jahre, wie das ungefähr vorgeformt ist, wie das sozial im Prinzip schon nach gewissen Mustern abläuft, wie plakative Dialoge einstudiert sind, wie Phrasen, wie soziale Grundhaltung und soziale Stereotypen richtig angeeignet wurden und man die eigentlich nur noch abspult.
Wie hat denn Anja Hilling ihr Stück formal aufgebaut?
Es ist ja ein Stationendrama, er purzelt also von einer Szene in die nächste und die sind tatsächlich nicht so sehr illustrativ, sondern im Prinzip aus dem Gedächtnis von er erzählt und Anja Hilling macht das extrem virtuos, indem sie für jedes Zeitalter eine bestimmte Musik sucht, die Thorsten Drücker wie so ein Melodrama unter, also eine melodramatische Musik unter die ganzen Szenen liegt und sie schafft es über die Texte tatsächlich immer die Sprache eines gewissen Lebensalters und auch die sprachlichen Situationen eines gewissen Lebensalters einzufangen. Das ist sehr gut gemacht. Also Abitur, man kann sich ungefähr vorstellen, wie habe ich während der Abiturzeit gesprochen? Wie sind die Dialoge in einem Club? Wie spricht man bei der Berufsberatung? Und alles das ist in Stereotypenformen eingefangen worden, sodass sich da, dass man sich sehr genau wiederfinden kann.
Noch ein Gedanke, Frau Pflaumbaum, zum Regisseur Sebastian Schuck und zur Hauptdarstellerin Lotte Schubert.
Genau, Sebastian Schuck hat das sehr groß angelegt auf dieser kleinen Bühne, nämlich sehr virtuos mit sehr viel Körperlichkeit, mit sehr vielen Elementen. Es gibt Blut, es gibt Erde, es gibt viel Wasser. Es werden immer wieder Pullover angezogen, auf denen Buchstaben stehen, um deutlich zu machen, wir haben ja keine Individuen, sondern immer nur Avatare. Es ist ein großes, rasantes Durcheinander mit sehr viel Musik, ein dynamisches Durcheinander, das aber auch immer wieder ruhige Situationen hat, ruhige Szenen hat, durch die unglaublich gut gemachten Songs. Lotte Schubert, Angelika Bartsch, eine hervorragende Sängerin, aber auch Marc Tumba und Uwe Zerwa. Sensationell als Vierer-Ensemble, eine sehr, sehr gelungene Viererarbeit auf dieser kleinen Bühne mit dem neuen Stück.
Liberté, oh no, no, no von Anja Hilling, uraufgeführt in den Kammerspielen des Schauspiel Frankfurt. Regie Sebastian Schuck und in der Hauptrolle Lotte Schubert. Für Fazit beobachtet und bewertet von Natascha Pflaumbaum. Frau Pflaumbaum, Dankeschön.
Danke auch.
Wir haben hier in Fazit regelmäßig über das Schicksal des russischen Theaterregisseurs Kirill Serebrennikov berichtet. Er war im Sommer 2017 verhaftet worden wegen angeblicher Veruntreuung öffentlicher Gelder. Die von der Staatsanwaltschaft geforderte Lagerhaft wurde bei einem Prozess im Sommer 2020 in eine 3-jährige Bewährungsstrafe und ein 4-jähriges Ausreiseverbot umgewandelt. Die Arbeit eingestellt hatte Serebrennikov trotzdem nicht. Mehrere Inszenierungen hat er aus der Ferne mit Videoschaltungen organisiert. Am Montag nun ist er überraschend in Hamburg gelandet. Von der Ankunft hat uns der Thalia-Intendant Joachim Lux hier in Fazit berichtet. Und seit dieser Woche also probt der Regisseur seine Inszenierung von Tschechows Schwarzem Mönch. Morgen in einer Woche wird Premiere sein und unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder hat die Proben besucht und er hat am Pressegespräch mit dem Regisseur teilgenommen.
Noch wirkt der Bühnenaufbau improvisiert und unfertig, aber das Ensemble ist bei den Proben hochkonzentriert und hellwach. Tschechows Schwarzer Mönch ist nicht allein, ist umringt von 10 anderen Männern in schwarzen Kutten. Darunter ausgebildete Tänzer, die wie von dunklen Mächten getrieben, stürzen, sich winden, wieder aufstehen und dem einsamen Andrei Wassiljewitsch Kovrin das Leben schwer machen. Allein Tschechows Hauptfigur Kovrin kann den schwarzen Mönch sehen. Die Traumfigur verspricht ihm Einzigartigkeit und Genialität in der von Einfachheit und Bodenständigkeit geprägten Idylle eines bäuerlichen Lebens. Über der Bühne 3 kreisrunde Leinwände, Schwarz-Weiß-Filme von verzerrten Gesichtern, vom Wahn gepeinigt. Kovrins Dilemma, soll er sich einreihen, zurück in die Herde oder sich als wahnhaften Genius ausleben, dem Trugbild des schwarzen Mönchs vertrauen? Die Hauptarbeit am Stück haben Regisseur Kirill Serebrennikov und die Schauspielerinnen und Schauspieler schon in Moskau geleistet. Seit November entstand dort die Bühnenfassung des Schwarzen Mönchs. In Hamburg geht es jetzt darum, diese Arbeit an die Bühne des Thalia-Theaters anzupassen, um den Feinschliff vor der Premiere am 22. Januar. Nach der Aufführung muss Serebrennikov Deutschland wieder verlassen und nach Russland zurückkehren. So steht es im Arbeitsvisum der russischen Behörden. Natürlich geht es im Pressegespräch nach den Proben nicht nur um sein Stück, sondern um seine erste Auslandsreise nach mehreren Jahren Hausarrest. Darum, warum er überhaupt ausreisen durfte.
It's kind of regular.
Das war ein ganz regulärer Antrag. Ich wollte arbeiten, denn sonst habe ich kein Einkommen. Ich hatte einen unterschriebenen Arbeitsvertrag. Vielleicht war ich einfach ein guter Kerl und habe mich gut benommen. Und darum haben sie gesagt, ja, okay, dann schauen wir mal. Wer auf eine direkte Kritik des Regisseurs an den russischen Behörden, am Prozess gegen ihn oder am Hausarrest gehofft hat, auf eine knackige Schlagzeile, den enttäuschte Serebrennikov heute. Nicht einmal die Frage, mit welchem Gefühl er im Flugzeug saß, im Landeanflug auf Hamburg, lockte ihn aus der Reserve. Na, im Flugzeug denken wir doch alle ans Gleiche, wieder zu landen. Im Flugzeug denken wir an die Landung, dass die gut geht, an nichts anderes. Aus der Haft, später aus dem Hausarrest heraus, hat Kirill Serebrennikov weitergemacht, hat über Videoaufzeichnungen oder Videokonferenzen Così fan tutte in Zürich den Parsifal in Wien inszeniert. In München stand die Schostakowitsch-Oper Die Nase auf dem Programm. Regie geführt hat er dabei über Zoom. Beschwerlich sei das gewesen, aber zum Glück durchaus möglich.
Okay, somebody wants, I mean, Corona or somebody else wants to destroy us.
Ob nun Corona oder irgendjemand anderes uns zerstören will. Wir sollen am Boden liegen und sagen, friss mich, zerstöre mich. Aber das ist die falsche Entscheidung. Die beste Option, um zu überleben, ist, um das Leben zu kämpfen, für das zu kämpfen, was wir lieben, was wir bewahren wollen. Und darum habe ich mir gesagt, ich muss arbeiten, ich muss etwas auf die Beine stellen. Genau das habe er gemacht und stecke nun mitten in der Arbeit in Hamburg. Aber fühlt er sich hier jetzt nicht viel freier als in Moskau? Wir tragen unsere Freiheit in uns selbst. Dafür brauchen wir nicht das Außen. Die Frage ist, wie wir unser Leben führen, was uns ausmacht. Ich fühlte mich auch frei, als ich eingesperrt war. Na gut, die Tür hatten sie schon geschlossen. Nach dem 22. Januar muss Kirill Serebrennikov wieder im Flugzeug nach Moskau sitzen. Und nein, sagt er, einfach in Deutschland zu bleiben, das sei keine Option. Ich bin eine verlässliche Person und die Leute, die mich haben ausreisen lassen, sind auch ein Risiko eingegangen. Ich will nicht der Mistkerl sein, der sie verarscht. Ich kehre definitiv zurück, weil ich das muss.
Kirill Srebrennikov erprobt in Hamburg. Ein Beitrag war das von Axel Schröder.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Oliver Thoma.
Der französische Filmregisseur Jean-Jacques Benex ist tot. Wie die Nachrichtenagentur AFP in Paris unter Berufung auf seinen Bruder berichtet, starb er gestern im Alter von 75 Jahren. Benex zählt zu den Wegbereitern des französischen Kinos der 80er und 90er Jahre. Seine Werke Diva und Betty Blue 37,2 Grad am Morgen gelten als Kultfilme. Benex begann 1964 als Regieassistent bei Jean Becker. Mehr als 10 Jahre später drehte Benex 1977 seinen ersten Kurzfilm Le Chien de Monsieur Michel, mit dem er eine Nominierung für den französischen Filmpreis César erhielt. Neben Luc Besson und Jean-Jacques Annaud gehörte er später zu den bekanntesten Filmemachern des zeitgenössischen französischen Kinos. Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger hat das Wissenschaftsjahr 2022 eröffnet. Erstmals soll der Fokus nicht auf einem wissenschaftlichen Schwerpunktthema liegen, sondern auf der Bedeutung von Bürgerbeteiligung für Forschungsprozesse. Durch die Corona-Pandemie und die schnelle Entwicklung eines Impfstoffes habe man gesehen, wie wichtig Wissenschaft für die Gesellschaft sei, sagte die FDP-Politikerin zur Begründung.
Aber wir haben auch gesehen, wie viel Ängste und teilweise Vorbehalte dort auch entstanden sind gegen Wissenschaft und das Hinterfragen. Das waren auch nicht immer einfache Diskussionen. Die muss man aushalten, die muss man gut führen. Und deswegen freue ich mich, dass wir in diesem Jahr nochmal einen besonderen Akzent darauf legen, auch die Zivilgesellschaft mit einzubinden und den Dialog zu fördern.
Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Bund und Länder unterstützen fast 170 Kultureinrichtungen dabei, sich stärker digital auszurichten. Sie erhalten zusammen 7 Millionen Euro, wie Kulturstaatsministerin Roth mitteilte. Konkret sollen damit Mitarbeitende im digitalen Bereich geschult, Technik angeschafft und die Produktion digitaler Formate entwickelt werden. Das sei ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Teilhabe am Kulturleben, erklärte Roth. Der Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, Hilgert, glaubt, dass die Kultureinrichtungen mit besseren digitalen Kompetenzen auch Menschen erreichen könnten, die bislang kaum oder keine Berührung mit Kultur hätten. Das Memorium Nürnberger Prozesse hat mehr als 60 Zeichnungen des französischen Künstlers Henri Pelletier erworben, auf denen Beteiligte der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse zu sehen sind. Das teilte die Stadt Nürnberg mit. Das Memorium ist eine Einrichtung der Museen der Stadt, die am historischen Ort über Vorgeschichte, Verlauf und Nachwirkungen der Verfahren informiert. Pelletier hat die Kohlezeichnungen vermutlich aus direkter Anschauung während der laufenden Prozesse in den Jahren 1945 und 1946 geschaffen. Zu den Bildern gehört ein Porträt des früheren Luftwaffen-Oberbefehlshabers Hermann Göring, das ihn in dem Moment zeigt, als im Gerichtssaal Nazi-Gräueltaten vorgeführt wurden. Pelletier hat nicht nur bekannte Prozessbeteiligte in den Blick genommen, sondern etwa auch die Verteidiger der Nazi-Angeklagten. Bei den Nürnberger Prozessen wurden von einem internationalen Militärtribunal führende Nationalsozialisten wegen Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg verurteilt. Im Hauptprozess wurden 12 Angeklagte zum Tode verurteilt.
Auf der einen Seite Heiner Müller, der so bedeutende Autor der DDR, der sprachgewaltige, fantasievolle Dramatiker, diese eminent politische Figur. Und auf der anderen Seite der Bühnenbildner Erich Wonder, der Österreicher. Er hat mit Theatergrößen wie Johannes Schaaf und Luc Bondy zusammengearbeitet, mit Ruth Berghaus und Klaus Peimann. 1977 lernen sich Müller und Wonder am Schauspiel Frankfurt kennen und beginnen gemeinsame Projekte zu entwickeln. Und davon handelt eine Ausstellung, die am Sonntag in Berlin in der Akademie der Künste eröffnet wird. Erich Wonder, Traumbilder für Heiner Müller. Kuratiert hat die Ausstellung der Theaterregisseur und Schauspieldirektor des Landestheaters Linz, Stefan Suschke. Er ist am Telefon. Herr Suschke, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben von 1987 bis zu Heiner Müllers Tod 1995 eng mit ihm zusammengearbeitet. Was haben Sie denn mit Müller und für Müller getan?
Na, erstmal war ich ganz normal der Assistent. Und das war natürlich eine wahnsinnig spannende Zeit für mich, weil es war ja auch die Zeit der untergehenden DDR und der Ankunft im Westen. Und ich habe diese Arbeiten praktisch von Lohntrick über Hamlet-Maschine bis Tristan und Isolde betreut und ja, und das war eine große Zeit.
Und Sie haben auch an der Autobiografie mitgeschrieben, Krieg ohne Schlacht. Also Sie haben das Werk von Heiner Müller, seine Gedanken auch mit dokumentiert.
Genau, ich war dabei, als Müller das korrigiert hat. Das waren 4 Wochen und da habe ich etwas über Schreiben gelernt und das gipfelte dann auch in dem Buch Müllers Theaterarbeiten.
Ich hatte ja schon einige Namen aufgezählt von Theatermacherinnen, mit denen Erich Wonder gearbeitet hat. Was hat diese Zusammenarbeit geprägt? Gab es da, ja, wie soll ich sagen, gab es da Besonderheiten?
Na, ich glaube, das war die Fremdheit, die beiden aneinander interessiert hat. Auf der einen Seite der Sachse Müller, der durch die Stahlgewitter der DDR, des repressiven Kulturbetriebs gegangen ist. Und auf der anderen Seite Erich Wonder, Burgenländer. Müller dachte ja immer, dass die großen Kräfte aus den Provinzen kommen. Mhm. Und die haben sich da zusammengeschlossen. Aber was, glaube ich, das Wesentliche war, dass die Unterschiedlichkeit, die Differenz der Motor war. Die haben sich füreinander interessiert. Und das geschah auch mit großem Respekt voreinander. Und es ging nicht darum, das irgendwie harmonisch zu gestalten, sondern die Räume hatten eine eigene Sprache und Müller hatte natürlich auch eine eigene Sprache. Und diese Reibung war der Motor der Zusammenarbeit.
So wie Sie es beschreiben, Herr Suschke, diese Fremdheit einerseits und dann dieses Zusammenschließen. Wie muss ich mir das vorstellen? Stundenlanges Reden zwischen den beiden? Oder hat Heiner Müller gesagt, mach mal und dann gucken wir, was dabei rauskommt?
Na, ganz so einfach war es nicht. Zum Beispiel, ich mache ein Beispiel Hamlet-Maschine, weil das ist besonders plastisch. Müller sagte, das nächste Jahrhundert wird ein Jahrhundert der Klimakatastrophen sein. Von der Eiszeit zur Wüste. Mhm. Und das hat dann flapsig kurz zusammengefasst vom Eiswürfel zum Brühwürfel. Und aus dieser strukturellen Überlegung konnte Wonder, weil er eine große Fantasie hatte, einen Abend von 8 Stunden basteln. Wonder war ja sehr beeinflusst vom Film. Also er hat ja, das war ja die Neuerung, die er in den 70er Jahren geleistet hat. Er hat den amerikanischen Film um Scorsese und Stanley Kubrick geliebt und hat das Licht der amerikanischen Großstädte, die beiden haben ja das Licht der amerikanischen Großstädte in ihre Filme gebracht. Und Wonder hat das Gleiche gemacht mit der Realität der deutschen Städte, also das Licht in die Bühnenräume gebracht, in die schwarzen Kästen. Und das war für Müller schon interessant, weil das auch ein Bewegungselement war, was für ihn interessant war, weil Müllers Arbeit beruht ja auf Texten und er konnte durchaus auch mit statischen Schauspielern leben. Und das Tolle war, dass sich die beweglichen Bühnenräume von Wonder, also diese Bühnenmaschinen, dann ein Bewegungsmoment zu Müllers Texten ergeben haben.
Lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf diese Fremdheit, diese unterschiedlichen Welten, die da zusammengetroffen sind. Also wie kam es denn, dass Erich Wonder mit Heiner Müller auch in der DDR zusammenarbeiten konnte? Also 1986 war das. Da haben die beiden am Deutschen Theater Müllers Der Lohndrücker herausgebracht. Und ich glaube, Wonder war bis dahin noch nicht einmal in der DDR gewesen, geschweige denn in einem DDR-Betrieb, in einem DDR-Theatermaschinerie.
Na, Müller interessierte der fremde Blick. Wonder hat nie, wie Sie schon sagen, einen Betrieb gesehen und das hat Müller interessiert, weil er war nicht an Abbildrealismus interessiert, sondern an einer Übersetzung in künstlerische Vorgänge. Und die Fremdheit war auch eine Möglichkeit, das Stück einfach in den Griff zu bekommen. Und dadurch hat sich immer wieder so die Welt, die in Müllers Stücken beschrieben ist, nochmal in eine andere Reflexionsebene begeben. Also das war, glaube ich, für Müller interessant, dass es eben dann nicht so ein piefiger Realismus war, sondern auf einmal entstand da so eine Welt zwischen Archaik und technischer Moderne.
Wir sprechen über Heiner Müller und Erich Wonder, Herr Suschke, aber wir sprechen natürlich auch über die Ausstellung, die Sie kuratiert haben. Wie kann man das in einer Ausstellung darstellen, zeigen?
Na, mit dem Ausstellungsszenografen Grischa Meyer ging es uns darum, sozusagen diese Versatzstücke, die wir kennen, sichtbar zu machen. Also auch dieses Denken. Also eigentlich ging es darum, das Denken der beiden sichtbar zu machen. Und wir haben da auf sehr unterschiedliche Mittel zurückgegriffen. Natürlich gibt es großformatige Bilder von Wonder. Es gibt Skizzen in sehr unterschiedlichen Techniken. Das war auch ein Mittel von Wonder, der Routine zu entweichen. Und dann gibt es Kostüme, entworfen von Yamamoto, zum Beispiel für Tristan und Isolde in Bayreuth, von Christine Stromberg am Deutschen Theater Hamlet-Maschine. Wir haben Dekorationsteile nachbauen lassen. Es gibt Toncollagen. Jeder Raum sieht anders aus und das ist eigentlich ganz schön. Und last but not least, der letzte Raum, da wird praktisch all die Fragmente, die wir in den unterschiedlichen Räumen versammelt haben, zusammengeführt. Da gibt es einen knapp einstündigen Film, der sozusagen die gemeinsamen Arbeiten von Müller und Wonder versammelt.
Erich Wonder, Traumbilder für Heiner Müller. Ab Sonntag ist die Ausstellung zu sehen in der Akademie der Künste in Berlin. Der Kurator Stefan Suschke war das. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben, wenn man so will, beim Thema DDR-Bundesrepublik, das Fremdsein. Wir wollen über Franz Fühmann sprechen. In der DDR kannte ihn fast jedes Kind. In der alten Bundesrepublik dagegen beschränkte sich sein Ruhm auf Insider des Literaturbetriebes. Ist dieses Autorenschicksal, wie es die FAZ 2018 geschrieben hat, ist dieses Schicksal ein Indiz für die fortwährende innere Spaltung der deutschen Literatur? Morgen vor 100 Jahren wurde Fühmann geboren. Er gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller der DDR. Ein Leben voller Brüche hat er geführt, vom begeisterten Hitler-Anhänger in jungen Jahren bis zum Dissidenten und Einsiedler in der DDR. Im Osten observiert und schikaniert, im Westen kaum beachtet. 1984 ist Fühmann in Ost-Berlin gestorben. Wie ist dein Werk aus heutiger Sicht zu beurteilen? Darüber möchte ich nun mit der Schriftstellerin Annette Gröschner sprechen. 1964 in Magdeburg geboren. Sie ist mit den Büchern von Fühmann aufgewachsen. Er war, sagt sie, ein literarisches Vorbild für sie und sie ist jetzt am Telefon. Frau Gröschner, guten Abend.
Hallo.
Ist denn Fühmann immer noch ein Indiz für die innere Spaltung oder ist er, wenn man so will, inzwischen doch in der gesamtdeutschen Wahrnehmung angekommen?
Naja, man kann schon sagen, dass er eigentlich in den letzten Jahren auch ganz schön vergessen worden ist. Das teilt er ja mit vielen anderen ostdeutschen Autorinnen und Autoren, die nicht so richtig ernst genommen werden oder deren Werk nicht so richtig weiter in die Gegenwart geführt worden ist. Und es gibt aber, muss man sagen, bei Fühmann diesen Unterschied auch zu vielen anderen Autorinnen und Autoren der ehemaligen DDR, dass er immer noch als Kinderbuchautor auch präsent ist. Das gibt es ja bei einigen Kinderbuchautorinnen und Autoren, wo die Großeltern dann den Enkelkindern die Bücher schenken. Und das ist einerseits, was so weitergetragen wird. Zum anderen gibt es auch eine sehr vorbildliche Arbeit mit dem Nachlass von Fühmann oder mit dem Werk von Fühmann durch den Verlag, durch den Hinsdorf Verlag, wo er ja seit 1959 schon gewesen ist, die auch bis heute immer wieder versuchen, auch durch neue Illustratorinnen einfach auch diese Kinderbücher weiter zu vertreiben und weiter zu verbreiten und eben auch über die ehemaligen Grenzen hinaus. Und das andere ist das Werk, was Fühmann hat ja ein sehr breites Werk geschaffen, was eben auch für viele immer noch sehr wichtig ist, auch wenn es jetzt nicht so im Mittelpunkt ist. Aber es gibt schon, denke ich, Ansätze, auch im Vergleich mit heute, wo es sich wirklich auch ja lohnt, sich nochmal das Werk von Fühmann anzusehen. Also unter anderem auch, wie er selber mit seiner eigenen Schuld und mit Auschwitz umgegangen ist.
Ungemein vielseitig, dieser Autor. Er hat Essays hinterlassen, Märchen und Erzählungen, Nachdichtungen, auch Nacherzählungen griechischer Mythen. Gibt es denn sowas wie einen roten Faden durch sein Werk, so etwas wie einen Leitgedanken?
Was man wirklich inhaltlich sagen muss, ist diese Auseinandersetzung, dieses Nachdenken über Auschwitz. Er selber kam ja aus dem Böhmischen und war eben ein sehr glühender Nazi als Jugendlicher und war eben auch in der Wehrmacht und hat sich dann über eigentlich ein Vierteljahrhundert gefragt, was gewesen wäre, wenn er nicht Nachrichtensoldat geworden wäre, sondern man ihn zum Wachkommando von Auschwitz überstellt hätte. Was wäre mit ihm gewesen? Und er ist, glaube ich, einer der wenigen seiner Generation, und das betrifft Ost und West, die wirklich sehr aufrichtig mit dieser Frage umgegangen sind. Also auch in der Zeit, wo eigentlich die Autorinnen und Autoren, die eine Verstrickung hatten mit dem Nationalsozialismus, da nicht mehr drüber reden wollten oder nur so verklausuliert, hat er immer sehr genau gesagt, das war ich und das ist diese Person und da ist eine ganze Menge Scham auch.
Und das hat ihn auch glaubwürdig gemacht als Literat?
Es hat ihn glaubwürdig gemacht, auch für Jüngere. Und das ist ja auch immer die Frage. So ein älterer Schriftsteller muss jetzt nicht unbedingt interessant sein für eine jüngere Generation. Aber was für ihn, glaube ich, auch so wichtig war, und da ist er auch eine große Ausnahme, er hat sich eben sehr auch um die jüngeren Autorinnen und Autoren gekümmert, vor allen Dingen die, die quasi nicht gefördert worden sind, weil sie eben sehr aufmüpfig waren oder weil sie eben doch eher andere Sachen geschrieben haben, als die Funktionäre des sozialistischen Realismus wollten. Ein Beispiel ist Wolfgang Hilbig. Er hat ja Wolfgang Hilbig auch im Westen bekannt gemacht und das wäre nicht passiert, wenn er nicht gewesen wäre. Er hat sich da immer sehr eingesetzt, auch für diese Autoren und Autoren. Und er hat ja auch unterschrieben bei der Petition gegen die Biermann-Ausbürgerung. Also er hat sich auch immer wieder mit der Kulturpolitik angelegt.
So wie Sie es schildern, Frau Gröschner, war er auch dann also auch für Ihr eigenes Schreiben ungemein wichtig, anregend?
Ja, ich glaube, ich gehöre zu dem Jahrgang, ich bin ja in den 60er Jahren geboren, die quasi durchgehend mit Franz Fühmann auch zu tun hatten, weil sie quasi schon als Kind die Kinderbücher gelesen haben. Und dann später, für mich war eben mit 18 dieses Ungarn-Buch, was er geschrieben hat, ein Essay, 22 Tage oder die Hälfte des Lebens, für mich so eine Offenbarung. Und das ist so ein Buch, wo ich immer sage, ja, wenn ich irgendwie keine Wohnung mehr habe und in irgendeiner Laube wohne, dann ist das eins der Bücher, die ich mitnehme aus meiner großen Bibliothek, weil die für mein Leben so wichtig waren und vor allen Dingen für mein Schreiben auch, weil er da eben sehr fragmentarisch arbeitet und verschiedenste Textsorten mit hineinnimmt. Und eigentlich ist es so eine Erzählung über Ungarn und die aber so eine ganz große Tiefe und auch eine große Breite hat, weil er so auch seine Träume dort mit verarbeitet. Also Träume, Heiner Müller, Erich Wonner jetzt. Diese Träume waren für ihn auch immer sehr wichtig, die auch zu beschreiben. Und es gibt ja auch einen großen Band von ihm, wo er diese Träume einfach die Notate und die Überarbeitung der Notate auch beschreibt.
Frau Köschner, noch mal kurz zurück zum Stichwort Vergessen. Das hatten Sie ganz am Anfang erwähnt, die Gefahr, dass er vergessen wird. Franz Fühmann, pointiert könnte man ja auch fragen, ob sein Werk für Westdeutsche überhaupt verständlich ist. Oder war seine literarische Sprache vielleicht so voller Codes, die man als Westdeutscher einfach nicht entschlüsseln konnte?
Nein, also ich meine, er ist ja auch im Westen erschienen. Das wäre ja nicht, wenn man nicht geglaubt hätte, dass man das irgendwie unter die Leute bringt. Das nicht. Es war natürlich immer auch von dieser kulturpolitischen Konfrontation begleitet. Und deswegen kann man auch sagen, das Werk von Fühmann im Westen wäre das so nie rausgekommen. Ja. Aber andererseits ist er auch unbedingt für Leute zu lesen, die nicht im Osten sozialisiert worden sind oder die jünger sind, weil eben dort sehr viel drinsteckt, also auch Stichwort Träume oder die Auseinandersetzung mit Freud und die Auseinandersetzung mit Trake, was heute auch noch sehr lesbar ist und was auf jeden Fall immer weitergegeben werden sollte und nicht zuletzt natürlich auch die Kinderbücher.
Morgen vor 100 Jahren wurde der Dichter Franz Fühmann geboren. Die Schriftstellerin Annette Gröschner hat an ihn erinnert. Frau Gröschner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank.
Sören Fazit, die Kultur vom Tage. Er war ein Star in der Architektenszene, der Spanier Ricardo Bofill. Jetzt ist der Katalane im Alter von 82 Jahren gestorben. Mehr als 1000 Projekte in mehr als 30 Ländern hat er entworfen. Vom sozialen Wohnungsbau bis zu glitzernden Wolkenkratzern, vom ganzen Wohnblöcken über Firmensitze bis hin zu Luxushotels. Nicolaus Bernau, der Katalane Bofill, macht Karriere in Paris am Anfang seiner Laufbahn, nachdem er 1963 ein eigenes Büro gegründet hat. Welche Erfahrungen und welche Ideen hat er denn aus der Heimat mit nach Frankreich gebracht?
Ja, vielleicht am meisten diese Idee, wirklich ganz, ganz großzügig planen zu können. Also es gibt ja im spanischen Barock bereits diese ganz großen Planungen, wie zum Beispiel im Escorial. Dann gibt es in Pining in Barcelona natürlich aus dem 19. Jahrhundert den großartigen Cerdà-Plan. Also dieses ganz große Zugreifen und nicht nur im kleinen Maßstab planen. Und Bofill war wirklich ein Mann des ganz, ganz großen Zugriffs. Also eigentlich alle seine Projekte, spätestens seitdem er dann eben nach Paris gegangen war, Anfang der 70er Jahre, haben einen Atem, bei dem man manchmal an selbst der Atem stopft, wenn man so will. Also nehmen wir zum Beispiel diese berühmte Le Seychelles du Baroque. Das ist eine gigantische Sozialbauwohnungsanlage mit, ich glaube, 10 Geschossen oder 12 möglicherweise auch. Und dann davor gesetzten gläsernen Säulen mit einem riesigen Gebälk. Und dahinter sind ganz normale Sozialbauwohnungen. Aber das soll eben alles größer ausstrahlen. Und das ist doch ein wesentliches Merkmal, dass er zweifellos aus der spanisch-katalanischen Tradition, also er hat sich ausgesprochen als Katalane empfunden und nicht unbedingt als Spanier, kommt aus einer sehr national-katalanischen Familie auch, die bis weit ins 19. Jahrhundert hinein schon sehr patriotisch katalanisch war, wenn man so will. Und das hat er eben von dort mit nach Paris und dann auch nach Amerika gebracht.
Aber viel mit Tradition, so wie Sie es beschreiben, hat das nichts zu tun, auch wenn er sich vielleicht darauf berufen hat.
Nein, es ist eine Tradition, dass der formalen Aspekte, das ist das eine, und der Grundrissfiguren. Also im Schwarzplan, also in diesen Plänen, in denen nur die überdeckte Grundstücksfläche angegeben wird, da sieht das ganz großartig aus und da ist das wirklich eine Kunst, die eben im großen Plan auch sehr wirkungsvoll ist. Das Problem ist, wenn das Ganze dreidimensional wird, also wenn das wirklich zum Haus wird, dann sind das eben gigantische Bauten und das war ein großer Versuch der 1970er Jahre vor allem, als die Krise des Massenwohnungsbaus der Nachkriegszeit deutlich geworden war, vor allem in Frankreich, dagegen anzugehen und diesem Massenwohnungsbau eine Bedeutung zu geben, eine kulturelle Bedeutung, eine höhere Symbolik auch. Und da spielte Bofill eine absolut zentrale Rolle, auch wenn man aus heutiger Sicht sagen muss, das war ein vollkommen irrwitziges Projekt in vielen Bereichen. Also das ist, manche dieser Projekte nähern sich dem Kitsch, aber ganz, ganz, ganz verdächtig. Aber damals war das wirklich ein großer Versuch, rauszukommen aus der Sackgasse, die die Plattenbauten sozusagen gebildet haben.
Ist das Stichwort Postmoderne das entscheidende Stichwort?
Zweifellos. Das ist ein Zweig der Postmoderne. Es ist vor allem der Zweig der Postmoderne, der durchaus zeitweilig sehr, sehr populär war. Das ist inzwischen vergessen, weil man so ein bisschen spöttisch auf diese Gebäude guckt. Aber man vergisst immer den Hintergrund, der davor stand. Und dazu gehören dann eben auch seine Frühwerke. Vor allem ein ganz phänomenales Gebäude, ist eine riesige Skulptur. Die ist nach dem amerikanischen Schriftsteller Walden benannt und Walden 7. Und das ist sind übereinander gestapelte Wohnungen, ein Gebirge aus rotem Stein und rotem Beton mit ganz tollen Grundrissen, die ineinander verschränkt sehr, sehr moderne und sehr interessante, unterschiedliche Variationen davon bieten, wie man wohnen kann. Und davon kann man wirklich bis heute lernen. Das ist aber interessanterweise der Teil, der erst in den letzten Jahren wiederentdeckt wurde. Und man hat sich meistens mit der Postmoderne beschäftigt.
Und dann ist Bofill ja auch in die USA gegangen. Sie hatten das schon angedeutet, Herr Bernau. Er ist dort zum Star geworden. Wie ist ihm das gelungen?
Ja, vor allem dadurch, dass im Grunde genommen diese Formen, die er in Paris für den sozialen Wohnungsbau entwickelt hat, dass die gnadlos kommerzialisiert wurden. Also Bofill ist zweifellos einer der größten Kommerzialisierer der Postmoderne gewesen und hat diese neohistoristischen Formen angewandt auf so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Also vor allem für Geschäftsgebäude, auch für Wohngebäude, auch dort immer wieder sehr, sehr große und sehr achsensymmetrische Anlagen. Das war auch das, was die amerikanische großbürgerliche Kundschaft haben wollte. Man wollte groß und repräsentativ bauen, aber man wollte natürlich gleichzeitig hocheffiziente Bürogrundrisse haben und gleichzeitig eben außerdem noch die Glasfassaden, mit denen man ja doch auch eine große Gewohnheit hatte. Also die Vorhangfassaden. Und das alles hat er kombiniert und das hat er durchaus sehr faszinierend gemacht. Also diese Projekte sind spannend und interessant zu sehen, auch wenn man sich manchmal gruselt vor der Größe.
Ein Sozialist, der auch ein Kommerzialisierer ist. Ganz kurz, Herr Bernau, das ist kein Widerspruch oder ist ein Widerspruch? Natürlich.
Also für uns ist das auf jeden Fall ein Widerspruch, wobei Sozialist ist eher Sozialdemokrat gewesen, also Sozialist im spanischen Sinne, wenn man so will. Aber selbstverständlich ist das ein Widerspruch und das ist vielleicht die große Tragik von Bofill. Er hat ganz groß als sozialdemokratischer oder sozialistischer Wohnungsbaureformer angefangen und ist dann wirklich ein kapitalistischer Architekt geworden. Das macht aber seine Sachen, vor allem aus dem Frühwerk und gerade zum Beispiel bei den 7, überhaupt nicht weniger interessant. Das wird ein Architekt sein, über den man noch sehr oft denken wird und sei es nur deswegen, weil die Sachen völlig unübersehbar sind.
Ricardo Bofill, der katalanische Architekt, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Nikolaus Bernau hat an ihn erinnert. Herr Bernau, Dankeschön. Und nun geht's weiter hier in Fazit mit dem Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Liebe Frau Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, liebe Frau Katrin Göring-Eckardt, hiermit bewerbe ich mich bei Ihnen um die noch nicht ausgeschriebene Stelle des Parlamentssängers. Meine Gitarre bringe ich selber mit. So beginnt in der Süddeutschen Zeitung die Initiativbewerbung des Musikers und Schriftstellers Peter Licht. Vom angestrebten Job hat Licht bereits klare Vorstellungen. Meinen Arbeitsalltag stelle ich mir so vor, dass ich jeden Morgen erstmal in mein Parlamentssängerbüro gehe und mich besinne. Mit der Gitarre auf dem Rücken gehe ich dann im Reichstag von Büro zu Büro, klopfe an und frage die Abgeordneten, worüber sie heute ein Politlied haben wollen. Ich sammle die Wünsche und bündle sie zu partei- und fraktionsübergreifenden Themenliedern. Auch die Herstellung identitätsstiftender Ausschuss- oder Gremienlieder könnte ich mir vorstellen. Diese würden wir dann gemeinsam zu Beginn der Sitzungen singen, wenn zum Beispiel der NSU-Ausschuss wieder tagt. Peter Licht in der SZ. Unter einem Filmstill von Peter Ustinov als singender Kaiser Nero in Mervyn LeRoys Klassiker Quo Vadis. Apropos Film. Zu der Frage, wollen wir Masken auch im Fernsehen, die eigentlich meint, wollen wir fiktionale Filme über die Pandemie, publiziert der Berliner Tagesspiegel ein Pro und Contra. Der reiche Blumenstrauß an bewegenden Themen, die uns die Pandemie zu Füßen gelegt hat, lässt sich nicht ignorieren. Die Welt, auf die sich in ambitionierter Gegenwartfiktion bezogen werden sollte, hat sich politisch, psychologisch, sozial und ökonomisch radikal durch Covid verändert. Das sollte in fesselnde Serien und Filme verwandelt werden, meint Markus Ehrenberg. Genau das hält Inga Bartels für keine gute Idee. Das beste Argument gegen die filmische Thematisierung der Pandemie ist eben die Tatsache, wir stecken noch mittendrin. Die ganze Welt befindet sich in einem kollektiven Trauma und es ist schwer, Kunst über historische Ereignisse zu machen, die gerade passieren. Pro und Contra im Tagesspiegel. Offenbar ist es auch schwer, ethische Aussagen zur Impfpflicht zu machen. Das hat die Vorsitzende des Ethikrats, Alena Büchs, im Spiegel zugegeben. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bemerkt Jürgen Kauber allerdings, dass die Empfehlungen des Ethikrates an die Politik ein klares Muster zeigen. Solange die Regierung gegen eine Impfpflicht war, war es auch der Ethikrat. Als die Regierung ihre Meinung änderte, änderte er seine Argumente. Regelrecht erbost wettert Kaube gegen Büchs. Ihr Rat an die Politik lautet Revisionsoffenheit. Soll heißen, unsere normativen Argumente sind stabil. Aber was ihr daraus macht, könnt ihr nach Tageslage und Virusvariante entscheiden. Das tut die Politik in dieser Frage allerdings ohnehin, sich ständig zu revidieren und das als Lernen auszugeben. Sie empfängt von den Ethikern oder zumindest deren Sprecherin also keinen Rat, sie empfängt ein Echo. Wer braucht solch eine Ethik? Unterdessen provoziert die Neue Zürcher Zeitung mit dem Titel »Evidenzbasierte Politik gibt es nicht«. Urs Haffner erklärt, warum das so ist, ohne übrigens basale wissenschaftliche Erkenntnisse wie die Gefährlichkeit von Corona zu bestreiten. Es gibt keine Evidence-Based Policy und gäbe es eine, bedeutete sie das Ende der Politik, wie der Soziologe Bruno Latour festgehalten hat. Gerade die Corona-Pandemie zeigt, dass die Wissenschaften sich selten einig sind, auch wenn sich einige tonangebende Stimmen profilieren. Gute Wissenschaft zeichnet sich sogar dadurch aus, dass sie die Komplexität der von ihr untersuchten Objekte dermaßen steigern kann, dass kaum mehr eindeutige Aussagen möglich sind. Exzellente Forschung betreibt eine Art von Wiederverzauberung der Welt. Jede Antwort provoziert neue Fragen. Tja, was meinen Sie? Wäre Politik noch Politik, wenn sie stets nur wissenschaftlichen Rat umsetzen würde? Oder kann umgekehrt die Wissenschaft der Politik nicht helfen, weil sie immerzu neue Erkenntnisse produziert und alte revidieren muss? Grübeln Sie darüber doch mal am Wochenende nach. Aber gönnen Sie sich bitte zwischendurch, was ein Titel des Tagesspiegel empfiehlt: Chill out mit Rotwein.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzesik. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.